Deutschland ist durchgefallen bei der Wahl in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Das ist eine klare Niederlage für den Außenkanzler, für Friedrich Merz, der das Land auf der internationalen Bühne ja stärker machen wollte. Und der das auch tut durch klare Unterstützung für die Ukraine und auch durch hohe Zahlungen an die UN. Wurde Deutschland für seine Haltung zu Israel abgestraft? Waren es handwerkliche Fehler? Und auf die Klatsche in New York, da folgte dann noch das Scheitern des deutsch-französischen Rüstungsprojektes FCAS. Ein starkes Europa, das sieht anders aus. Nach der UN-Pleite ist Deutschland jetzt abgehängt. Unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend bei uns, das sind meine Gäste. Jürgen Hart von der CDU ist außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion und er war auch von 2014 bis 2018 Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit und er ist Vizepräsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.
Guten Abend.
Cansu Özdemir ist außenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. Seit 2025 ist sie im Bundestag, davor lange in der hamburgischen Bürgerschaft. Engagiert ist sie in der kurdischen Frauenbewegung und gegen Islamismus. Ich begrüße Professor Christine Lemke, Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt internationale Politik. Sie sind Professorin an der Leibniz-Universität Hannover, haben aber auch einen Lehrauftrag an der Universität in North Carolina, da wo jetzt im Moment die deutsche Fußballmannschaft untergebracht ist. Herzlich willkommen Ihnen. Zugeschaltet aus Beirut ist uns Lea Frese. Sie ist Redakteurin für Außenpolitik bei der Zeit und ehemalige Nahost-Korrespondentin. Sie hat von 2019 bis 2024 in Beirut gelebt. Schönen guten Abend nach Beirut. Herr Hart, jetzt wollte die Bundesregierung sich besonders stark präsentieren, wollte Deutschland auf der internationalen Bühne eben ja zeigen, dass wir wieder da sind. Das war Außenkanzler, das war das Attribut für den Kanzler. Jetzt hat das nicht funktioniert mit dem Sicherheitsrat und jetzt ist auch noch dieses deutsch-französische Projekt gescheitert. Ist der Anspruch, Deutschland wieder international stärker dastehen zu lassen, damit eigentlich gescheitert?
Also den Zusammenhang zwischen der Entscheidung zur FCAS, die ja jetzt nun, das ist ein Projekt, das seit Jahren in der Kurve hängt und da hat man jetzt mal, wie ich finde, zwischen dem Staatspräsidenten von Frankreich und dem deutschen Bundeskanzler klar gesagt, wenn es keinen Vertrag zwischen Rafale und also dem französischen Hersteller und Airbus gibt, ein deutsch-französisches Unternehmen, dann wird es auch kein gemeinsames Projekt geben. Das finde ich nachvollziehbar. Da muss man jetzt gucken, was man daraus macht, dass das nicht die deutsch-französischen Beziehungen nachhaltig beschädigt, sondern im Gegenteil neuen Schwung gibt. Was die UN-Sicherheitsratskandidatur angeht, das war ein Fehler, sich auf diese Art und Weise in diese Kandidatur zu begeben. Das liegt ja viele Jahre zurück. Deutschland hat seine Kandidatur 2019 in den Ring geworfen. Da waren bereits zwei andere europäische EU-Mitgliedstaaten, Portugal und Österreich, mit ihren Bewerbungen am Markt. Und man hat damals erstens nicht gesehen, dass das ja eine offensichtliche Konfliktsituation ist. Drei Europäische Union-Mitglieder bewerben sich um zwei Sitze. Und man hat dann auch nichts oder zu wenig getan, um voranzukommen. Und man hat außerdem parallel dazu betrieben, die Kandidatur einer Deutschen für den Vorsitz in der Generalversammlung. Das finde ich auch ungeschickt. Also wenn ich in der CDU Wuppertal Fraktionsvorsitzender und Kreisvorsitzender werden will, gibt es auch jemand, der dann die Nase rümpft. Ich glaube, die handwerklichen Gründe haben überwogen und natürlich, dass wir in einer harten Auseinandersetzung von Dritten waren. Russland hat Deutschland massiv beschimpft, wir würden einen dritten Weltkrieg vorbereiten, uns könnte man keinesfalls wählen. Die Österreicher haben großen Wert darauf gelegt, wir gehören keinem Militärbündnis an. Deutschland ist ja Mitglied der NATO, anders als Österreich. Also da wurde schon mit harten Bandagen gekämpft und man hätte vielleicht tatsächlich in der letzten Legislaturperiode oder schon davor eine Lösung finden müssen, dass nicht europäische Mitgliedstaaten aufeinander knallen. Und das wäre mein Rat für die Zukunft, dass man das unbedingt vermeidet.
Dass man zusammen steht als Europa. Halt.
Dass man auch der Welt zeigt, Frankreich ist als europäische Nation immer dabei. Und wenn es zwei weitere Sitze gibt, um die sich Europäer bewerben, dann ist das dann die EU-Antwort auf diese Herausforderung oder auf diese Position. Und dann einigt man sich auf zwei Kandidaten. Ob das dann immer Deutschland sein muss, ist dann wieder eine andere Frage.
Auf jeden Fall hat das nicht gut funktioniert, Frau Özdemir. Aber die als Linke kritisieren Sie ja Aufrüstung sehr stark, regelmäßig und warnen auch vor einer Militarisierung der Außenpolitik. Finden Sie das denn eigentlich jetzt ganz gut, dass dieses Rüstungsprojekt gescheitert ist?
Also wir haben ja von Anfang an gesagt, dass das ein Milliardengrab sein wird. Das haben wir schon vorausgesehen. Wir haben ja auch gesehen, dass es eben diese Konflikte auch zwischen den Unternehmen gegeben hat und dass sie auch unlösbar scheinen. So. diese Milliarden von Euros, die hätten wir tatsächlich auch in andere Projekte investieren können. Ich sehe hier eine große Verschwendung. Aber gerade im Bereich der Aufrüstung sehen wir das ja auch noch mal ganz deutlich, dass hier immer mehr gefordert ist von der Bundesregierung. Also immer mehr Geld zu investieren. Und das sehe ich als ein fatales Zeichen. Und ich sehe das auch als eines der Faktoren für das Scheitern der Bundesregierung, für das Scheitern Deutschlands in Bezug auf den UN-Sicherheitsrat. Also ich würde mir wünschen, dass Sie da selbstkritischer rangehen würden, weil das hat natürlich nicht nur etwas damit zu tun, dass mit harten Bandagen gekämpft wurde, sondern es hat auch was mit der aktuellen Außenpolitik der Bundesregierung zu tun. Gerade wenn wir uns Konflikte angucken und auch aggressive Akteure angucken, wie zum Beispiel Russland, wie aber auch die USA, aber auch Israel, wie wir es gerade aktuell im Libanon auch sehen können. Hier wird das Völkerrecht selektiv von Anfang an, seit Beginn dieser Bundesregierung, selektiv angewendet. Und das sehe ich auch als großen Vertrauensbruch. Ich sehe, dass diese Länder eben nicht das Vertrauen haben in Deutschland, im Sicherheitsrat dann eben auch für den Weltfrieden zu sorgen, beziehungsweise eine Unterstützung zu gewährleisten.
Da wären aber auch nicht reingewählt worden, die da noch viel größere Fragen aufwerfen, was Völkerrecht und Menschenrechte angeht. Da sind Länder reingewählt worden.
Da muss man ja auch sehen, dass Deutschland gerade im Mittleren und Nahen Osten ja schon eine relevante Rolle in den letzten Jahren
hatte. Nutzen wir mal gerade die Gelegenheit, weil wir ja Frau Frese im Nahen Osten dort zugeschaltet haben, in Beirut. Wenn Sie jetzt schauen auf dieses Scheitern von Deutschland im UN-Sicherheitsrat, also das, was Frau Özdemir auch gerade sagte, dass das eine Quittung auch sei für die ja wechselnde Haltung auch Deutschlands zum Völkerrecht. Würden Sie sagen, Deutschland muss da die außenpolitische Haltung überdenken und wie wird da im Nahen Osten drauf geschaut?
Ja, ich denke, gedacht wird in Deutschland da natürlich viel und auch schon seit einiger Zeit eine schlüssige Strategie und auch eine kohärente Position ist eben nicht rausgekommen dabei. Hier im Nahen Osten, ich verfolge das jetzt schon eine Weile und habe ein bisschen eine Entwicklung gesehen. Deutschland wird als sehr relevanter Akteur eigentlich wahrgenommen. Lange wurde eigentlich auf Deutschland gewartet. Man hat immer gedacht, bald kommt es, engagiert sich mehr, formuliert auch eigene politische Ziele oder einen klareren Fluchtpunkt. Und genau das ist eigentlich nicht passiert. Inzwischen habe ich den Eindruck, es wird nicht mehr viel auf Deutschland geschaut. Man hat einen Weg gefunden, hier Länder wie der Libanon, aber auch einflussreiche Staaten wie die Golfstaaten, haben einen Weg gefunden, eine Arbeitsebene mit Deutschland. Man hat einen guten Austausch in der Regel, alte Projekte laufen weiter. Aber man kriegt, wenn man hier mit Leuten spricht, in der ganzen Region öfter mal mal gespiegelt, ja, eigentlich so ein bisschen ein Bedauern. Ach schade, Deutschland hat das irgendwie noch nicht verstanden, in was für einer neuen Zeit wir sind, in was für einer neuen internationalen Umgebung wir sind. Deutschland wird nicht so wahrgenommen, als sei es gerade ein Spieler praktisch bereit mitzuhalten, sondern es wird darüber wie ein Staat gesprochen, eine Regierung gesprochen, die etwas aufzuholen hat und der man jetzt ein bisschen Zeit geben muss.
Okay, Frau Lemke, wie sehen Sie es? Also würden Sie Frau Frese da recht geben? Und wie wird auch aus den USA auf Deutschland geschaut? Und wenn man jetzt eben diese Entscheidung in New York sieht, also wie stark ist Deutschland da in der Wahrnehmung?
Also ich glaube, die Welt hat sich sehr stark verändert. Wir tendieren dazu, immer die Großmächte zu fokussieren. Russland, USA, China, Indien. Tatsächlich hat sich die Welt aber sehr stark verändert mit multipolaren Strukturen. Und ich denke, Deutschland spielt weltpolitisch eine größere Rolle, als wir manchmal denken in Deutschland. Das wird auch aus den USA wahrgenommen. Wirtschaftlich sind wir natürlich ein enorm wichtiges Land, aber auch politisch. Ich denke, wir haben also in der Diplomatie sehr viel Potenzial. Wir hätten sehr viel Potenzial, auch in Konflikten zu vermitteln, ohne jetzt eine Militärmacht zu repräsentieren. Aber wir haben in der Welt ein relativ gutes Ansehen, würde ich sagen. Und ich glaube, es ist unterschätzt worden, wie in der Generalversammlung mit 193 Mitgliedsländern in den UN der Süden, der globale Süden, eigentlich viel wichtiger geworden ist als die Fokussierung auf die Großmächte. Und ich glaube, das ist nicht richtig eingeschätzt worden.
Aber wenn Sie sagen, wir haben viel Potenzial in der Diplomatie, aber dann passiert so etwas wie jetzt so eine krachende Niederlage, also dann kann es doch nicht so weit her sein mit dem diplomatischen Handwerk,
also
oder?
Man muss das aufarbeiten und natürlich sind da Fehler gemacht worden, die sich nie wiederholen dürfen. Aber die Analyse ist ja auch die, wir stehen halt für eine bestimmte Politik, ja. Also wir stehen an der Seite Israels. Wir stehen als stärkste Unterstützung der Ukraine. Wenn jetzt Putin der Meinung ist, Deutschland ist der Treiber dieser Unterstützung Europas für die Ukraine, wird er sicherlich all denjenigen Staats- und Regierungschefs in Afrika, die nur an der Macht sind, weil seine Wagner-Söldner ihnen da quasi den Weg freigeschossen haben, um es salopp zu formulieren, nicht davon überzeugen, jetzt wählt mal Deutschland, sondern im Gegenteil, er wird sagen, ihr dürft auf keinen Fall dafür sorgen, dass Deutschland in den Sicherheitsrat
kommt. Aber es gab ja Zusagen, es gab ja mehr Zusagen als dann nachher.
Es ist dann immer eine geheime Abstimmung. Wir wissen ja nicht mal, ob der Botschafter des Landes jeweils der einzelne Botschafter so abstimmt, wie das der Staats- oder Regierungschef oder der Außenminister des Landes unserem Außenminister gesagt hat. Vielleicht weiß er das selbst in dem einzelnen und anderen Fall nicht. Also es ist schon so, wir haben eine klare Positionierung in vielen außenpolitischen Fragen. Ich will ganz an erster Stelle eben diese Ukraine-Frage nennen. Und damit haben wir nicht nur Freunde und auch die differenzierte Position, die wir zum Nahostkonflikt haben, wo die Solidarität mit Israel eine große Rolle für uns spielt. Jemand, der Israel für den Hauptspoiler der Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten hält, was ich nicht bin, aber es gibt viele Nationen, die das so sehen. Die Zahl der Gegner Israels in den Vereinten Nationen hat da ständig zugenommen. Und wenn man dann als jemand dasteht, der sagt, für uns ist das Existenzrisiko Israels eben nicht verhandelbar, dann kann es schon sein, dass sich das auch im Stimmverhalten niederschlägt. Aber deswegen kann Deutschland ja nicht seine Politik ändern. Ja? Wir können vielleicht durch Kommunikation noch etwas machen, bessere Kommunikation und klügeres Vorgehen bei Abstimmung oder im Vorfeld von Abstimmung. Stichwort, macht es einen Sinn zu kandidieren, wenn man weiß, dass man da in diese Konkurrenzsituation hineingerät. Aber die Politik zu ändern, nur um einen Sitz in diesem UN-Sicherheitsrat zu erlangen, für 2 Jahre, der gegenwärtig eben auch blockiert ist durch Russland und China vor allem, da würde ich der Regierung raten, das nicht zu tun.
Mhm. Frau Lemke, wie viel? Oder Frau Frese, wenn da sie zugeschaltet ist, hat sie einen Nachteil. Deshalb können Sie sich kurz melden, Frau Frese, solange wir auch keinen Stromausfall haben bei Ihnen.
Dankeschön. Immer auf den Punkt zurückzukommen, der, glaube ich, sehr wichtig ist. Deutschland hat ein großes Potenzial diplomatisch und kann eine große Rolle spielen und spielt die, glaube ich, auch in einem bestimmten Aspekt. Deutschland hat ja zum Beispiel im Nahostkonflikt sich immer darauf berufen, dass man Gesprächskanäle offen hält, dass man eben nicht nur einseitig ist, nicht nur an der Seite Israels steht, sondern eigentlich mit vielen Akteuren eine ordentliche Arbeitsebene hat und sprechen kann. Und hat das auch seit Beginn des Gaza-Krieges auch in der Iran-Frage eigentlich lange offen gehalten und sich damit auch gebrüstet. Das Problem ist, glaube ich, dass man es nicht genutzt hat. Man hat immer wieder gesagt, wir halten Gesprächskanäle offen, es ist uns ganz wichtig. Man hat aber an entscheidenden Punkten dann gar keinen Einfluss genommen und auch zum Beispiel nicht vermittelt, wo es möglich gewesen wäre. Und das sind Sachen, die Deutschland früher gemacht hat. Deutschland hat schon in...
Wo hätte man vermitteln können? Ihrer Meinung nach? Wo hätte man was machen können?
Genau, also einmal die Iran-Frage. Deutschland war ja eine tragende Kraft auch des letzten Atomabkommens, das es gab. Und da hat man sich entschieden, am Ende diese Beziehung praktisch zu kappen. Und das andere ist, wenn man sich zurückerinnert, das ist noch nicht so lange her, vor 20 Jahren, da war Deutschland noch ein wirklich wichtiger Player, auch zum Beispiel zwischen der Hezbollah und Israel zu vermitteln und in diesem Dreieck zu vermitteln, auch mit dem Iran. Und das hat man in diesem Fall nicht genutzt, aber da sehe ich wirklich auch eigentlich ein sehr konstruktives Potenzial. Man könnte das, wenn man es klüger vorbereiten würde, mehr wollen würde und auch vermeiden würde, bestimmte Akteure einfach völlig vor den Kopf zu stoßen.
Mhm. Frau Lemke, Sie nicken, also wo sagen Sie, ist das ein Punkt? Könnte Deutschland da wieder eine stärkere Rolle einnehmen?
Ja, natürlich, weil wir haben eine wertebasierte Außenpolitik. Das ist ganz klar. Deutschland hat auch Interessen, aber die Menschenrechte zum Beispiel, auch die Idee dieser wertebasierten Ordnung, die an Regeln sich orientiert, an Normen, nicht nur an Interessen, auch nicht nur militärisch sich aufstellt. Ich glaube, das ist so eine Traditionslinie seit der deutschen Einheit, die sich durchgesetzt hat, aber die nicht ganz wirklich konsequent von der Bundesregierung angewendet wird. Ich glaube, das Problem ist nicht so, nicht nur handwerklich, sondern es ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, die man natürlich auch realisieren muss durch Aktionen. Also nicht nur rhetorisch
sagen, das mal konkret.
Wir sind für Menschenrechte, sondern genau wie Frau Frese sagt, also dass man sich in Konflikten, bevor sie zu Kriegen werden, bevor sie eskalieren, engagiert.
Welche Rolle spielt dabei die ehemalige Außenministerin Baerbock, die ja nun jetzt auch in den Vereinten Nationen das ganze Jahr über aktiv war als Leiterin der Generalversammlung? Sie hat ja immer sehr besonders auf diese wertebasierte Außenpolitik Wert gelegt. War das erfolgreich eigentlich, weißt du mir?
Die Frage ist ja, was verstehen wir unter wertebasiert? Wenn wir halt von Menschenrechten sprechen, ich stimme Ihnen da ja auch total zu. Die Frage ist nur, wo werden diese Werte wann umgesetzt? Und ich sehe da, dass das ganz oft sehr interessengeleitet ist. Wir haben es in Gaza gesehen, wir sehen es jetzt aktuell in Libanon, wir haben es jetzt in Syrien gesehen, als die Kurden, Drusen, Aleviten verfolgt wurden von Al-Shara und dann im Gegenzug die Bundesregierung den roten Teppich ausgerollt hat, sozusagen als Bestätigung für ihn. So. Und das ist ja auch nochmal der Punkt, Herr Hart, den ich hier nochmal erwähnen möchte. Wir müssen ja im Endeffekt mit Russland sprechen. Also wir wissen, dass Russland ein Aggressor ist. Wir wissen, dass Russland den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gestartet hat. So. Aber wenn wir sagen, wir sprechen mit Russland nicht, dann muss man sich doch auch noch mal die anderen Staaten angucken. Ihr Kanzler reist nach Saudi-Arabien. Das ist jetzt nicht die lupenreine Demokratie. Wir sprechen ja auch von einer islamistischen Diktatur. Er reist nach Katar und in andere Länder. Dann ist es doch auch eine berechtigte Frage, wenn man sagt, dass zum Beispiel China auch mit an den Tisch geholt werden muss, weil China eben noch mal einen anderen Draht zu Russland hat, unter anderem. Aber
die deutsche Bundesregierung reist ja auch nach China, so ist es ja nicht.
Genau. Der Kanzler war da, Sie, was der Wirtschaftsministerin war da. Also der spannende Punkt ist ja, das ist wirklich eine sehr spannende Entwicklung. Wir haben gesehen, Trump ist nach China gereist. Ein Tag später sehen wir in der Zeitung, dass auch Jens Spahn plötzlich vorhat, nach China zu reisen. Und das war ja überhaupt nicht vorgesehen. Wir haben ja gesehen, dass aus der SPD...
Wir führen jährlich Gespräche mit der Kommunistischen Partei Chinas als CDU und CSU. Ich habe
Ich nenne diesen Punkt auch, weil ich der Auffassung bin, weil wir auch eben über Europa gesprochen haben, dass wir uns emanzipieren müssen, auch von den USA. Partnerschaft heißt nicht Gefolgschaft. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sehen, dass wir eine eigene Strategie haben. Und Sie haben ja gesagt, Sie haben eine Strategie. Ich sehe aber hier keine Strategie, Herr Hart.
Also da kann ich Ihnen helfen. Die Strategie gegenüber Russland ist, dass wir keine Chance auf ernsthafte Friedensverhandlungen sehen, solange Putin glaubt, er könne diesen Krieg gewinnen. Erst wenn er an einen Punkt kommt, wo er damit rechnen muss, dass es auch schief gehen könnte, wird er zur Verhandlung bereit sein. Und das setzt voraus, die Ukraine so stark zu machen, dass sie in der Lage ist, dieser Aggression Russlands weiter erfolgreich zu widerstehen, bis an den Punkt, wo Putin erkennt, dass er seine Wirtschaft ruiniert, dass er jeden Tag 1000 Menschen verliert, Soldaten verliert an der Front. Täglich 1000, das ist mehr, als das im Zweiten Weltkrieg zu beobachten war. Und dieser Punkt ist noch nicht erreicht. Und wenn er erreicht wird, können Sie sicher sein, wird es eine starke europäische Rolle auch geben, die diesen Frieden befördert. Aber es muss ein fairer Frieden sein, der uns sicherer macht und nicht uns gefährdet. Und wenn die Ukraine wie Belarus bereits unter die Kontrolle Russlands gerät, dann wird der Frieden in Deutschland und in Europa massiv gefährdet. Und dann werden wir, was Aufrüstung angeht, noch ganz andere Schritte ergreifen müssen, als wir das jetzt tun. Das ist meine Aussage. Sie können das glauben oder nicht. Ich setze darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger erkennen, vor welcher großen Gefahr wir stehen, wenn wir einfach jetzt einen faulen Frieden mit Putin machen.
Sie würden aber jetzt sagen, man soll jetzt aktiv versuchen, Gespräche mit Putin zu suchen?
Es wird ja immer gesagt, wir haben schon alles ausgeschöpft auf diplomatischer Ebene. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier auch noch mal eine Vorreiterrolle zu spielen. Und das ist das, was ich sozusagen aktuell auch vermisse. Und deshalb habe ich auch China noch mal erwähnt. So, wir wissen, dass es ein kritisches Verhältnis auch zu China gibt. Es gibt natürlich auch gewisse wirtschaftliche Abhängigkeiten, die das Verhältnis vielleicht doch auch noch mal etwas kritischer machen. Aber auf der anderen Seite muss man jetzt auch anerkennen, gerade in Bezug auf die Straße von Hormuz, aber auch in Bezug auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, dass China eben hier eine konstruktive Rolle spielen könnte.
Aber deshalb gibt es ja...
Ich stimme Ihnen insofern zu, dass China ein wichtiger Akteur ist, aber ich stelle fest, dass die Bundesregierung, die von der CDU geführt waren, Merkel in ihrer Zeit und Merz jetzt, einen intensiven Kontakt haben, auch der Außenminister, und dass wir auch als sowohl die Sozialdemokraten tun das, als auch wir tun das, dass wir Gesprächskanäle suchen, weil wir eben auch wissen, dass China an guten Beziehungen zu uns interessiert ist. Die wirtschaftliche Situation in China ist ja keineswegs entspannt. Die haben ein riesen demografisches Problem. Die wissen, dass sie gute Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen zum Rest der Welt brauchen, um das Wohlstandsversprechen einzulösen, was ja die Grundlage dieser Herrschaft der Kommunistischen Partei ist, wenn es nicht die Sicherheitsorgane sind. Und darauf setzen wir. Und da gibt es ein Win-Win in der Vertiefung der Beziehung, insofern, als dass man sich aber auch auf gemeinsame Regeln vereinbart. Mhm. Und daran arbeiten wir.
Das ist der eine große Player. Der andere sind natürlich weiterhin die Amerikaner. Und in dieser schwierigen Rolle, zum einen will Europa unabhängiger werden, zum anderen braucht man die Amerikaner noch viel stärker, als man vielleicht oft denkt. Frau Frese, Friedrich Merz hat ja auch viel Kritik geerntet, als er den USA, als er dem Iran-Konflikt mangelnde Strategie vorwarf und dann wurde angekündigt, dass man möglicherweise amerikanische Truppen abzieht. Ist es nicht genau dann eben das Dilemma, was ich eben schon meinte, dass man ist auf der einen Seite so abhängig, auf der einen Seite will man unabhängig sein. Also wie bewerten Sie dieses Dilemma?
Das ist auf jeden Fall da. Ich glaube, wir müssen uns aber im Klaren sein, Deutschland steht ja mit diesem Dilemma gerade eben nicht alleine da, sondern das betrifft alle Mittelmächte, auch die größeren Mittelmächte, zu denen Deutschland gehört. Und natürlich stehen wir da in einem Konflikt auch unserer eigenen Interessen. Gleichzeitig ist es gerade in dieser Iran-Frage, glaube ich, gut sichtbar geworden, was auf keinen Fall passieren darf, nämlich dieses Lavieren und zwischendurch eben sich ein bisschen anbiedern wollen und vielleicht auch erstmal den Iran-Krieg. Mir ist noch sehr präsent diese Aussagen vom letzten Jahr. Jetzt erledigt Israel, jetzt erledigen die USA die Drecksarbeit für uns. Das ist, sind, glaube ich, ja, eigentlich, das sind rhetorische, wie sagt man, Patzer. Aber ich glaube, die haben gerade so eine riesige Symbolwirkung und die werden so wahrgenommen, das darf nicht passieren. Also gerade jetzt in dieser Zeit und wo man wirklich vor diesen eigenen Interessenkonflikten steht, muss klar sein, wie nach außen kommuniziert wird und was da wirklich unsere Interessen sind. Und man muss auch nicht alle Interessen immer ganz aussprechen, aber man darf sich auf gar keinen Fall irgendwie, wie es da passiert ist, so ansehen lassen. Man hat eigentlich man hat kein richtiges Ziel und man lässt jetzt andere für sich agieren.
Ja, das war ja nur unsere Haltung. Das ist ja auch das, was wir im Blick auf den Angriff von Ende Februar sagen, dass wir die Ziele, nämlich dass der Iran daran gehindert wird, sich atomar zu bewaffnen und das Raketenprogramm fortzusetzen und den Terror in der Region, Hezbollah, Houthis, Hamas weiter zu unterstützen, dass wir die Ziele teilen. Dass wir aber nicht glauben, dass das gewählte militärische Instrument, nämlich die Zerschlagung des Militärapparats, die Herbeiführung eines Regime-Chains, durch diese Maßnahmen, wie sie Trump und Netanyahu ergriffen haben, erreichbar ist.
Sie haben ja im März gesagt, das sei nicht vordringlich, die Frage, wie man das völkerrechtlich bewertet, diesen Angriff auf den Iran. Und jetzt ist das ja nun, der Konflikt hat sich ja nun mal so groß ausgebreitet. Sehen Sie das genauso?
Würden
Sie
es heute war ein Fehler, den Versuch, das militärisch zu lösen. Wie das völkerrechtlich zu bewerten ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber der US-Präsident
und
der US-Präsident und der israelische Staatspräsident sich ja von uns nicht beeindrucken lassen, wenn wir ihn.
Wir können ja nicht auf der einen Seite sagen, wir haben eine wertebasierte Außenpolitik und dann nehmen wir da keine Position ein. Das verstehe ich dann nicht.
Also, wir haben zu dem Thema Angriff auf den Iran gesagt. Wir halten es nicht für das, also ich sage es mit meinen Worten, wir halten es nicht für das geeignete Mittel, das Ziel zu erreichen. Das Ziel teilen wir, nämlich, dass der Iran von seinem aggressiven Verhalten abgewendet werden muss. Im Übrigen auch, dass die Art und Weise, wie der iranische Führung gegen das Volk vorgegangen ist, auch Anlass gibt zum Eingreifen. Aber wir haben gesagt, das kann man nicht durch Luftschläge erreichen. Und das Ergebnis ist, dass wir jetzt sehen, dass der Iran die Karte ausgespielt hat, Kontrolle der Straße von Hormuz. Das hat er bisher nie gemacht. Das hat die Weltwirtschaft massiv geschädigt. Er hat arabische Staaten angegriffen, im Übrigen die arabischen Staaten, die in der Iran-Frage eher auf unserer Seite sind, auf der Seite Amerikas. Ein Regime-Change hat nicht stattgefunden, sondern im Iran sind jetzt die Revolutionsgarden vermutlich die maßgebenden Kräfte. Die sind also, wenn es noch eine Steigerung gab gegenüber dem bisherigen Mullah-Regime, dann sind zum Zweifel die Mullah-Revolutionsgarden sind die Waffen-SS der früheren Führung, also, um da mal das Bild, schiefes also Bild
Krieg
zu wählen.
Ja. Hat nicht zu dem geführt,
was manche gehofft haben. Das muss man kritisieren. Aber wir können es ja nicht dadurch ändern, dass wir jetzt sagen, wir finden das alles ganz schlimm, sondern wir müssen ja konstruktiv jetzt mit dem Problem umgehen. Zum Beispiel, indem wir auf die arabische Welt einwirken, indem wir alle Bemühungen unterstützen durch einen verhandelten Frieden zum Ergebnis zu kommen, dass der Iran seine Aggressivität aufgibt und dass die Straße von Hormuz wieder frei wird. Ja. Übrigens in dieser Reihenfolge. Ich finde die Bombenfrage noch wichtiger als die Seeschifffahrtsfrage.
Ja, Frau Lemke, wie würden Sie sagen, wo sehen Sie da die Rolle, die mögliche Rolle Deutschlands und gibt es die überhaupt? Also, und hat Washington eigentlich die Region da noch unter Kontrolle?
Ja, also das ist natürlich eine spannende Frage, weil wir wissen, dass die Absprache zwischen Israel und den USA überhaupt erst zu dem Schlag gegen den Iran geführt hat, dass man verschiedene Ziele verfolgt hat. Na klar, das Atomprogramm darf nicht weiterentwickelt werden. Die ballistischen Raketen sollen so nicht weiterentwickelt werden. Aber es gab ja auch das Ziel, das ganz klar auch von der israelischen Regierung gesagt wurde, das Regime muss weg. Auch bestimmte Illusionen da waren, wie schwach das Regime ist, weil es ja große Demonstrationen kurz vorher gegeben hat. Und es gab eben auch das Ziel, dass Israel im Frieden leben kann, nicht angegriffen wird. Und an dem Punkt, glaube ich, muss man sagen, es gibt auch andere Möglichkeiten, zu versuchen, eine stabilere Ordnung dort herzustellen. Der Iran wird keinen Regime-Change herbeiführen, nur weil wir Bomben werfen oder Druck ausüben militärischer Art. Ja? Also ich meine, wir meine ich jetzt also westliche Mächte, ne? Also die USA insbesondere. Und man kann nur hoffen, dass die USA genügend, ich sag mal so, Druck auch ausüben können auf die israelische Regierung, die ja natürlich das Ziel hat, nicht nur die iranische aggressive Kapazität zu vernichten, sondern eben auch die Hisbollah und die Hamas. Für Israel ist das eine Überlebensfrage, aber für die USA war es eigentlich, glaube ich, auch eine gravierende Fehleinschätzung zu denken, man kann Stärke zeigen, militärischer Art, ist ein ganz kurzer Krieg, dann ist es beendet, man hat sich da komplett verkalkuliert. Und ich denke, wir haben eine bessere, also wir jetzt als Europäer, nicht nur Deutsche, sondern Europäer, haben eine längere Tradition dort in der Region, mehr Kenntnisse und hätten auch mehr Kanäle.
Also müsste man sich stärker einmischen? Aber, oder wie ginge das?
Ja, natürlich. Aber wie ich sage, eher auf diplomatischer Ebene. Ja? Und dass sich jetzt die NATO beteiligt, halte ich auch für den falschen Weg, was ja auch von der amerikanischen Regierung gefordert wurde. Aber dem darf man nicht nachgeben. Nur auf diplomatischem Weg könnte man natürlich viel mehr erreichen.
Und wie, Frau Özdemir, sollte sich Deutschland dann gegenüber Israel verhalten?
Also in diesem ganzen Konflikt. Natürlich hat Deutschland aufgrund der Geschichte eine historische Verantwortung gegenüber Jüdinnen und Juden. So, das bedeutet aber nicht, dass man all die Politik, die Netanyahu jetzt verfolgt, unterstützen muss. Man kann gleichzeitig auch ganz stark darauf hinweisen, dass es völkerrechtswidrig ist, wenn man Gaza querbeet bombardiert. Man kann darauf hinweisen, dass es völkerrechtswidrig ist, den Libanon bzw. Beirut, dicht besiedelte Wohnsiedlungen, bombardiert, dass das völkerrechtswidrig ist. Man kann es auch gleichzeitig in Bezug auf den Iran noch mal deutlich machen. Und das fehlt mir, ehrlich gesagt. Es muss hier auch eine deutliche Ansprache geben. Es bedeutet eben auch nicht, dass wir all die Politik, die von Netanyahu, die ja innenpolitisch nicht einmal von allen Menschen in Israel getragen wird, unterstützen müssen. Und wir sehen ja auch, dass, wenn wir über Verteidigung sprechen, das Recht auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 des Völkerrechts, darauf beruft sich ja Netanyahu. Und die Bundesregierung versucht ja immer wieder auch dieses Argument zu stärken. Das Recht auf Selbstverteidigung ist im Völkerrecht klar definiert und es hat eben auch seine Grenzen. Es hört eben auch da auf, wenn Zivilistinnen und Zivilisten massiv zu Schaden kommen, wenn sie getötet werden. Und das erwarte ich von der Bundesregierung. Klare Worte.
Ich kann mich an viele Besuche in Israel erinnern, auch mit Regierungsmitgliedern der Bundesrepublik Deutschland, die klar die Siedlungspolitik, damals war das Thema Gaza und Libanon nicht auf der Tagesordnung in der Form, aber die Siedlungspolitik im Westjordanland kritisiert haben als völkerrechtswidrig.
Hat im Übrigen aber auch als nichts geführt.
Ja, es gibt politische Kräfte in Israel. Frau Özdemir hat das völlig richtig gesagt. Wir werden in den nächsten Monaten Wahlen in Israel sehen und wir werden erleben, welche politischen Kräfte sich da durchsetzen. Es gibt in der israelischen Politik politische Kräfte, die durchaus die Chance haben, auch Mehrheiten in der Knesset zu bilden, die eine komplett andere Politik, was die Siedlungsfrage angeht, betreibt. Wir sind der stärkste Unterstützer der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah. Es gibt keinen Staat der Erde, nach meinem Kenntnisstand, zumindest nicht der westlichen Welt, der so viel finanzielle Mittel der palästinensischen Automobilbehörde geht. Die Palästinenser können sich auf Deutschland verlassen, was den gesamten Betrieb von Schulen und diesen Dingen angeht. Also insofern, auch was die Polizeikräfte der Palästinenser angeht, da sind wir Deutschen vorneweg. Und das wird im Übrigen in der arabischen Welt und bei den Palästinensern auch so gesehen. Also wir machen da Dinge, für die wir in Israel massiv kritisiert werden, die wir aber machen, weil wir sie für richtig halten, obwohl wir ein Freund Israels sind. Zum Thema Libanon. Ich bin Mitte Februar in Beirut gewesen, beim Staatspräsidenten und beim Außenminister, gemeinsam mit Jens Spahn. Wir haben eine neue Regierung im Libanon und ich war schon schockiert von der Sprachlosigkeit zwischen Tel Aviv und Beirut. Mhm. Ich glaube, das Thema Hisbollah, eine klare Bedrohung für Israel nach dem 7. Oktober 2023, war ein Teil Israels nicht bewohnbar, weil die Hisbollah diese Gebiete regelmäßig mit Raketen beschlossen hat. Wo fängt das Existenzrecht eines Staates an und wo hört es auf, wenn Bürger diese Staates auf Staatsgebiet nicht sicher leben können. Also das war schon eine massive Bedrohung der Existenz Israels. Aber ich bin davon überzeugt, das geht nur, wenn israelische Regierung und libanesische Regierung zusammenarbeiten bei der Entwaffnung der Hisbollah. Und das hat Mitte Februar keine Gesprächskanäle gegeben. Donald Trump hat jetzt dafür gesorgt, dass es eine Art von Gesprächsformat jetzt gibt. So genau wissen wir nicht, wie das funktioniert, aber das, was in den letzten Wochen passiert ist, ist natürlich ein Rückschlag im Blick auf Bemühungen, diesen Konflikt zwischen Libanon und Israel mit Unterstützung, und da wäre Deutschland vorneweg, mit Unterstützung internationaler Kräfte hinzubekommen. Wenn wir die Hisbollah entwaffnen, haben wir das Beste getan für Israel und für den Libanon, was man tun kann.
Frau Frese, wie sehen Sie es mit die Frage nach in den Libanon? Also sehen Sie da eine Chance und sehen Sie da eine Aufgabe Deutschlands?
Ich glaube, wir müssen realistisch betrachten, dass Deutschland einerseits, wie Herr Hart auch angesprochen hat, eine sehr stabilisierende Rolle spielt für Israel selbst, aber auch eben für die Nachbarn. Das ist die palästinensische Autonomiebehörde, dazu gehört auch der libanesische Staat, die libanesische Armee zum Beispiel, die unterstützt wird finanziell auch von Deutschland. Gleichzeitig nimmt man hier sehr stark wahr, dass Deutschland ja selber praktische Unterstützung, wenig politische Unterstützung folgen lässt. Das gilt für die Palästina-Frage und das gilt auch für den Libanon. Das heißt, man zahlt zwar und man hält bestehende Strukturen irgendwie so am Leben, und das ist auch oft gerade so am Leben. Also die Armee hier zum Beispiel, die ja eigentlich auch gegen Hisbollah stehen soll, irgendwie eine stabilisierende Kraft werden soll, die ist wirklich immer kurz vorm Zusammenbruch, weil sie unterfinanziert ist, aber auch weil sie nicht genug politisches Backing hat. Und auf der anderen Seite muss man, glaube ich, klar sagen, Deutschland hat hier auch nur einen begrenzten Einfluss, weil es sich auch über die Jahrzehnte so ein bisschen zur Seite gespielt hat. Ich glaube, hier gucken gerade natürlich alle ständig nach Washington und die Frage, was da beschlossen wird, in welche Richtung es gehen soll. Ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, dass Deutschland, dass die Bundesregierung jetzt an der Unterstützung, also an dem Mindestmaß, was man hier einhält, festhält, um ein ganzes Auseinanderbrechen, zum Beispiel des Libanons, zu verhindern.
Mhm. Frau Lemke, wie stark wie sehr nimmt Washington denn Deutschland da überhaupt ernst in diesen ganzen Bemühungen?
Also ich glaube, die jetzige Regierung in Washington sieht sich selber als den wichtigsten Akteur und hat mit Deutschland ein sehr gespanntes Verhältnis, leider. Obwohl
war ja nicht die ganze Zeit so, ne?
Nein, das war nicht die ganze Zeit so. Es kann sich auch wieder verbessern. Also ich glaube, das liegt auch daran, dass man in den USA eben sehr stark auch diese America First Ideologie in der Außenpolitik jetzt umgesetzt hat. Und das war in der ersten Amtszeit von Donald Trump nicht der Fall. Da gab es zwar America First, aber das galt mehr für innenpolitische Themen wie Einwanderung. Jetzt ist die Außenpolitik so stark geprägt davon, dass eben auch die anderen eigentlich Verbündeten nicht wirklich wahrgenommen werden. Und das ist sehr, sehr bedauerlich. Deutschland ist ein wichtiger NATO-Partner, aber auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Wirtschaftspartner. Und diese, ich sag mal so, Missachtung und auch die Kritik, die Zurückweisung Deutschlands im wirtschaftlichen Bereich erstreckt sich auch auf andere Politikbereiche, eben auch internationale Beziehungen. Ich glaube nicht, dass die USA sich an Deutschland wenden würde und sagen würde, könnt ihr in irgendeiner Weise vermitteln oder habt ihr Beziehungen in die Region, die zur Deeskalation des Konflikts beitragen könnten. Also ich bin da sehr kritisch geworden und ich glaube auch, dass Trump, je stärker er unter Druck gerät, noch erratischer und unberechenbarer agieren wird, als er das in früheren Zeiten getan hat.
Aber es gab am Anfang ja weniger Kritik von Merz an Trump als dann jetzt in letzter Zeit. Ist das ein Punkt, wo Sie sagen, da muss man aufpassen? Oder ist es genau richtig, dass er zum Beispiel sagt, Washington hat keine Strategie für den Irankrieg?
Also nach meinem Kenntnisstand telefonieren beide häufiger miteinander oder sprechen am Rande von Formaten miteinander. Ich weiß vom Außenminister, dass der Kontakt zum US-Außenminister Rubio, den ich im Trio Trump, Vizepräsident und Außenminister schon als den sehe, der die meiste Erfahrung auch in der Außenpolitik hat, langjähriger Senator, im Außenausschuss gewesen ist, kennt auch Deutschland und Europa. Ich glaube, die Antwort, die die deutsche Bundesregierung jetzt sucht, ist der Schulterschluss auf europäischer Ebene. Und da wir das in der EU insgesamt nicht in allen Fragen so einfach hinkriegen, aufgrund der großen Zahl und der doch zum Teilweise divergierenden außenpolitischen Interessen, dass man jetzt das E3-Format, also die Zusammenarbeit Großbritannien, ist ja nicht EU-Mitglied, aber NATO-Mitglied und wichtiger europäischer Akteur, ständiges Mitglied im Sicherheitsrat, Frankreich, Deutschland. Mein Ratschlag wäre, dass wir uns darauf konzentrieren, im E3-Format Ideen zu formulieren, sowohl für die Ukraine, den Krieg Russlands gegen die Ukraine, als auch für eine mögliche Rolle zur Sicherung dessen, was im Rahmen eines Friedens mit Iran bzw. im Nahen Osten erreicht wird, als auch in Vorbereitung einer gemeinsamen europäischen oder NATO-Position für den Gipfel in Ankara. Das ist total wichtig für uns, für unsere Sicherheit, dass dieser Gipfel wieder den Haag-Gipfel letztes Jahr ein Erfolg wird.
Und wenn wäre denn ein Erfolg?
Ein Erfolg wäre, dass wir alle feststellen, dass wir auf dem Pfad der Entwicklung Richtung Stärkung der NATO vorankommen, dass die Amerikaner sehen, dass die Europäer, namentlich Deutschland auch, bereit sind, mehr Verantwortung in Europa für die konventionelle Verteidigung.
Mehr Geld für Rüstung oder was?
Ja, dass wir zum Beispiel mit der Stationierung unserer Brigade in Litauen 4.800 Soldaten ab Ende 27 voll aufgewachsen. Die üben gerade. Ich bin am Freitag vor Tagen bei der Übung in Papade gewesen in Litauen, dass wir damit den Amerikanern zeigen, dort, wo ihr früher vielleicht reingegangen wärt, mit einem amerikanischen Regiment, Bataillon, Brigade, stehen wir Europäer bereit, genauso wie im Übrigen ja andere in Deutschland über viele Jahrzehnte stationiert waren, weil wir hier das Land waren mit unter der größten Bedrängnis an der Ostfront der NATO damals.
Frau Özdemir, was wäre für Sie das Wichtigste, was Sie ändern würden, oder die wichtigste außenpolitische Kurskorrektur?
Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Investitionen in zivile Organisationen, aber auch in zivilgesellschaftliche starke Stimmen, wie wir es im Libanon zum Beispiel haben. Da haben wir starke soziale Bewegungen und feministische, also eine traditionell feministische Bewegung, die auch in den letzten Jahren auch zu Reformen geführt hat. Und die Stärkung der Zivilgesellschaften, gerade halt in Staaten, die eben sehr konfliktreich sind, wo es natürlich auch ethnische oder auch religiöse Konflikte gibt, die halte ich für total relevant. Und ich glaube, es ist einfach ein Fehler, immer darauf zu setzen. Und wir reden ja jetzt auch in dieser Runde über die Staaten, über die Rolle der Staaten, aber wir reden sehr wenig über die Zivilgesellschaften. Nicht nur, dass sie zu Schaden kommen in diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern dass sie eben auch sehr relevante Kämpfe führen, um eben auch Demokratisierungsprozesse in diesen Staaten voranzutreiben. Und ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt. Gerade auch im Bereich der Entwicklungshilfe haben wir leider auch massive Kürzungen, was natürlich auch dazu beitragen wird, dass die Situation nicht besser sein wird. Und für Menschen eben sich natürlich auch dann die Frage stellen wird, muss ich diesen Ort jetzt verlassen und vielleicht
eine gefährliche Fluchtroute in Kauf nehmen. Und das sind halt Fragen, mit denen man sich eben auseinandersetzen muss. Wir können halt nicht nur uns darauf berufen, wenn wir aufrüsten, dann wird alles deeskaliert und dann sind wir stark und dann können wir uns vor Putin stellen und dann ist die Sache gelöst. So argumentiert nämlich Kanzler Merz. Das wird eben nicht der Fall sein. Mehr Eskalation, mehr Gewaltspirale, mehr Aufrüstung bedeutet eben auch mehr Bedrohung. Und ich glaube, was in den letzten Jahren einfach nicht gemacht wurde, wenig gemacht wurde, ist eben, dass in die Diplomatie investiert wurde.
Kopolev sprach immer von der Volksdiplomatie.
8 Jahre lang mit Putin verhandelt über eine friedliche Lösung seines Angriffskriegs gegen die Ukraine. Minsk 1, Minsk 2, französischer Staatspräsident, deutsche Bundeskanzlerin. Hier in Berlin Konferenzen nachts, wo die Hubschrauber einflogen, wo Putin mit dabei war. Er hat uns an der Nase rumgeführt. Also wir sind in einer Situation, wo es einen heißen Krieg gibt und ich möchte, dass die Bundeswehr stark wird und die NATO stark wird, damit wir nicht gezwungen sind, irgendeinen Schuss abzugeben. Am liebsten wäre mir, wenn das Regiment, die deutsche Brigade in Litauen von morgens bis abends übt und wir alle 10 Jahre die Munition erneuern müssen, weil sie abgelaufen ist, aber nicht verschossen worden ist. Das ist der Zustand, den wir erreichen wollen. Abschreckung durch Präsenz, aber eben nicht
mit welchen Kämpfer. Partnerschaften? Das würde mich noch mal interessieren, weil was ich natürlich auch sehr stark beobachte, ist, dass sie neue Partnerschaften schmieden mit islamistischen Regimen. Wir sehen, sie sprechen plötzlich mit der Taliban, obwohl die Bundeswehr vor Ort war und gewisserweise auch einen Kampf geführt hat. Wir sehen, sie sprechen mit Al-Sharqa, wir haben Saudi-Arabien, wir haben den Krieg im Jemen, also auch die Stellvertreterkriege. Das sind dann sozusagen die neuen Partner, weil sie sprechen ja auch ständig, also sie sprechen ja auch über das Existenzrecht Israels, also was ich ja auch für wichtig halte, aber ich glaube, dass wenn man Islamisten gerade auf internationaler Ebene so stärkt, wie sie es jetzt gerade tun mit ihrer Bundesregierung, dann bedeutet das für das Existenzrecht Israels doch eher eine größere Gefahr.
Aber jetzt haben Sie, Sie haben von der Aufrüstung gesprochen und die Aufrüstung findet innerhalb der NATO statt und sie findet nicht statt, um irgendwelchen Islamisten damit zu gefallen, sondern einfach um die Abschreckungsfähigkeit Deutschlands zu erhöhen. Und wenn wir stark und sicher sind, dann können wir auch besser anderen helfen. Das gilt für Syrien genauso wie für den Libanon, wie für Israel und für andere Teile der Welt. Und deswegen glaube ich, das ist eine der Grundvoraussetzungen, dass wir den Frieden in Europa nicht wahren, wird Europa keine Rolle mehr spielen im 21.
Ja, die Frage war aber, welche Partnerschaften da jetzt sinnvoll sind. Würde ich gerne die Frage auch an Frau Frese noch mal stellen. Also wo sehen Sie oder was wäre für Sie so ein Punkt, was jetzt das Wichtigste wäre an einer außenpolitischen Korrektur? Und was sagen Sie zu dem Argument von Frau Özdemir, die Zivilgesellschaft da weiter zu stärken? Oder ist das naiv?
Ich glaube, es ist sehr wichtig. Einige Punkte wurden angesprochen, die, glaube ich, sehr relevant sind. Einmal kam in der Diskussion ja gerade noch mal sehr heraus, wir haben es gerade mit einer Lage zu tun, in der es nicht nur vielleicht feindlich gesinnte Akteure gibt, sondern immer mehr auch unberechenbare Akteure. Mhm. Unsere eigenen engsten Verbündeten in Washington zum Beispiel, auch in Israel, aber auch in anderen Staaten, die uns eigentlich nahestehen, agieren auf einmal zum Teil gegen unsere Interessen und auch gegen die Interessen von neuen Partnerschaften oder agieren so, dass es schwieriger wird für uns. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, das ist inzwischen aber in Deutschland auch sehr verstanden worden. Ich glaube, es hat etwas gedauert, weil es einfach daran waren wir das nicht gewohnt. Wir waren gewohnt, uns einigermaßen wohlzufühlen und immer so ein bisschen in der zweiten Reihe zu stehen. Die Zeit ist vorbei. Das geht einfach nicht mehr. Niemand steht mehr in der zweiten Reihe. Es gibt nicht mehr diese klare Hierarchisierung. Es gibt nicht mehr jemanden, an den wir uns einfach halten können. Das heißt, ich glaube, das Erste, was wir tun müssen, ist die Beziehung zu unseren Freunden, zu unseren Partnern einmal nüchtern anzuschauen. Wo ziehen wir am gleichen Strang? Wo vielleicht auch nicht. Und das sind, glaube ich, Sachen, die viel auch ad hoc gesehen werden müssen. Wir müssen agiler werden, wir müssen schneller reagieren können. Das Zweite ist,
zu den Freunden zählen Sie aber auch das Amerika von Donald Trump noch.
Naja, ich glaube, das ist ja etwas, genau vor der Frage stehen wir, ne? Wie viel ist das noch Freundschaft? Ganz sicher ist es ja immer noch ein strategischer Partner, ob wir wollen oder nicht. Es gibt Abhängigkeiten, auch gegenseitige. Und ich glaube, genau das ist der Moment, wo man einmal gucken muss, worum handelt es sich hier gerade? Ganz ähnlich, auch mit Israel zum Beispiel, da gibt es auch gegenseitige Abhängigkeiten. Es gibt das historische Miteinander, es gibt Verantwortlichkeiten, Verantwortung, aber es gibt eben auch ganz knallharte Interessen. Und das existiert alles nebeneinander. Und ich glaube, wir sind es einfach nicht gewohnt gewesen, dass wir uns mit all diesen Aspekten auseinandersetzen müssen. Und Das hat, glaube ich, angefangen und das ist ein Prozess und der ist einigermaßen schmerzhaft, auch darüber nachzudenken und auch den durchzugehen, durchzudiskutieren.
Okay, wir sind gespannt. Es hängt natürlich auch immer an Personen. Er hat gleich ganz kurz zum Schluss, es gab viel Kritik auch an Johann Wadephul. Ist er der richtige Außenminister für in dieser schwierigen Lage?
Ganz klar ja. Ich glaube, er hat mehr gute Kontakte geknüpft zu Kolleginnen und Kollegen im Ausland, als das viele seiner Vorgänger vermocht haben in dieser kurzen Zeit von 12 Monaten. Er hat sich in den Vereinten Nationen enorm reingehängt und er war natürlich frustriert, dass das Ergebnis so ausgegangen ist. Aber umgekehrt habe ich gesagt, oder hat er auch gesagt, ich habe mit 150 Kollegen und Vertretern anderer Staaten gesprochen und das war es auch wert. Ja? Also einfach den Dialog zu führen und eben dann eine persönliche Einschätzung zu gewinnen, wo kann man anknüpfen, wo ist der Faden vielleicht noch nicht geknüpft.
Wir müssen den Faden jetzt hier mal
und
aufhören.
Er bleibt bei der Stange und ist ein guter Außenminister.
Okay, vielen Dank, Herr Hart, Frau Fries nach Bayreuth, Frau Özdemir und Frau Lemke. Vielen Dank für die Diskussion. Morgen schauen wir ins Inland, denn es gibt den Reformgipfel im Kanzleramt und wir fragen natürlich, was schafft Schwarz-Rot? Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Bis dann. Tschüss.